Ich freue mich, heute mit euch darüber nachzudenken, was Jesus in Johannes Kapitel 6 zu der Frage zu sagen hat: Wie kann ich ewig leben? In der Lesung haben wir jetzt die ersten paar Verse von diesem relativ langen Kapitel gelesen. Und damit fangen wir auch gleich an. Später lesen wir noch den ein oder anderen Vers aus dem Kapitel. Aber ich will euch gleich zu Beginn einfach auch ermutigen, dass ihr im Nachgang, sozusagen als Nachverdauung heute Nachmittag, einfach euch das Kapitel nochmal vornehmt und vielleicht sogar im Ganzen durchliest. Das dauert nicht so lange. Nur halt zu lange für so einen Gottesdienst im Stehen. Prüft gerne, ob meine Antworten den Worten Jesu entsprechen, aber vor allem forscht auch weiter, denn den ein oder anderen Aspekt aus diesem Kapitel, den kann ich sicher nicht zu dieser Frage, wie kann ich ewig leben, einordnen. Also, das lohnt sich. Johannes 6, kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ich hatte sehr viel Freude beim Vorbereiten dieser Predigt. Und Petrus bezeichnet die Worte, die Jesus in diesem Kapitel gesprochen hat, am Ende als Worte des ewigen Lebens. Ja, das Kapitel ist wirklich Speise für die Seele. Ich bete noch einmal und dann gehen wir an den Text. Vater im Himmel, ernähre du uns jetzt durch dein gutes Wort. Zeig uns Jesus und mach unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist bereit aufzunehmen, was du zu sagen hast. Amen. Stell dir vor, du lebst zu der Zeit Jesu, du erlebst seine Wunder, von denen wir gerade gelesen haben, seine Zeichen. Du erlebst, wie er unzählige Kranke heilt. Ja, so einem Heiler will man folgen. Sorgenfrei leben, ohne ständig zum Arzt gehen zu müssen. Was wäre das für ein Leben? Und so heißt es dann auch in Vers 2, es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Auch das Wunder der Brotvermehrung nennt Johannes in den Versen 14 und 15 Zeichen. Ja, die Leute sahen das Zeichen und dann sagen sie, dass Jesus der Prophet ist. Da ist was dran. Dann wollen sie Jesus zum König machen. Da ist was dran. Aber Jesus durchschaut ihre Idee davon, was er als König und Prophet für sie tun soll. Er soll etwas für sie tun. Ihnen das geben, was sie wollen. So einen Nahrungsvermehrer will man zum König machen. Mit dieser Versorgung lässt es sich leben. Und Jesus, wenn du schon dabei bist, kannst du uns als König auch noch den Sieg über die Römer geben, die uns so unterdrücken. Was soll Jesus dir geben? Gesundheit? Versorgung? Sicherheit? Dass deine Arbeit gelingt? Vielleicht, damit du ein gutes Gefühl hast oder dafür Anerkennung bekommst, vielleicht damit es anderen Leuten hilft. Alles nicht ganz verkehrt. Soll Jesus dir eine heile Familie geben? Ist dein wichtigstes Gebet am Morgen, dass Jesus endlich Frieden auf diese von so vielen Kriegen durchzogene Welt bringt? Oder dass deine Kinder dir endlich nicht mehr auf der Nase herumtanzen? Jesus, wir wissen, dass du das kannst. Und wir folgen dir nach, weil wir diese Dinge unbedingt von dir wollen. Nein, diese Dinge sind gute Wünsche, aber wir brauchen etwas anderes. Und genau das bringt Jesus auf den Punkt, wenn das Wort Zeichen wieder auftaucht. Das war der letzte Vers von dem, was Gott vorgelesen hat, in Vers 26. Sie suchen ihn nicht, weil sie Zeichen gesehen haben. Sie haben Zeichen gesehen, offensichtlich, Vers 2, Vers 14. Aber sie haben sie nicht als Zeichen gesehen. Diese Zeichen sollten etwas zeigen. Und so zeigen auch deine Sehnsüchte und Bedürfnisse etwas. Sie zeigen, dass du für mehr als für diese Welt geschaffen wurdest. Aber die Leute haben von den Broten gegessen und ihre Bäuche gefüllt. Sie dachten, es würde bei Jesus ums Brot gehen. Dabei sollte das Brot etwas zeigen. Es sollte aus dieser Welt heraus zeigen. Es ist wie bei einem kleinen Hund, dem du mit deiner Hand den Weg zeigen willst. Und er springt an dir hoch und leckt die Hand ab. Ja, es geht ihm kein bisschen darum, was du zeigen wolltest. Jesus sagt quasi, bemüht euch doch nicht herauszufinden, was diese Hand, wie diese Hand riecht oder was in der Hand drinne ist oder was auch immer. Geht dahin, wo sie hinzeigt. Steckt eure Energie nicht in die Vermehrung von irdischem Brot, sondern bemüht euch darum, die himmlische Speise zu finden. Vers 27. Und wie gesagt, ich werde den einen oder anderen Vers aus dem Kapitel lesen. Also wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann hilft das, wenn ihr Johannes 6 einfach aufgeschlagen lasst. Vers 27. Wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Wie oft ist unser Horizont so beschränkt, wie von diesem Hund? Ja? Wir sehen nur das, was wir zum Leben auf dieser Erde brauchen. Aber Jesus sagt, bemüht euch um das, was ihr zum ewigen Leben braucht. Und das wirft zwei Fragen auf, die wir im Folgenden besprechen wollen. Magst du die nächste Folie zeigen? Also wir haben gesehen, das Problem ist, dass es oft gar nicht unsere Frage ist, aber jetzt wirft dieser Vers 27, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die bleibt ins ewige Leben, die zwei Fragen auf, was ist eigentlich das ewige Leben? Und wie komme ich zum ewigen Leben? Geh ruhig zurück noch, bleib ruhig da. Genau. Ein weiter. Und die zweite Frage wäre dann, um welche Speise sollen wir uns bemühen und wie lebe ich dann dieses ewige Leben? Jetzt darfst du weitermachen. Jetzt beginnen wir mit der Frage, was ist das ewige Leben? Herr Mondmann, ein Astronaut, wird bei der Reparatur seiner Raumstation ins endlose All geschleudert. Durch Zufall landet er auf einem einsamen Asteroiden. In seiner Tasche 2 Pillen. Eine sorgt dafür, dass er sofort stirbt. Die andere sorgt dafür, dass er ewig weiterlebt. Er kann nur eine von beiden nehmen. Er nimmt die falsche. Und so lebt er noch heute. Ewiges Fortbestehen ist kein ewiges Leben. Das soll diese Geschichte, diese Fantasiegeschichte illustrieren. Adam und Eva lebten in herrlicher Verbundenheit mit Gott im Garten Eden. Sie durften von jedem Baum essen, außer vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Aber sie aßen von diesem Baum, zerstörten die Verbindung mit Gott und wurden von ihm getrennt. Sie mussten den Garten verlassen, damit der Mensch nun nicht ausstrecke seine Hand und breche auch vom Baum des Lebens und esse und lebe ewiglich. Nun, da sie vom Leben zum Tod übergegangen waren, war es nur passend, dass ihre Körper auch bald sterben. Dass Adam und Eva ihren Auftrag erfüllen würden, Gottes herrliche Gegenwart vom Garten in die ganze Welt zu bringen, das war nun gescheitert. Die von Gott versprochene Vervollkommnung würde nun nicht kommen. Der Zugang zum Baum des Lebens war nun versperrt. Und wie die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen ist, so ist auch der Tod zu allen Menschen gekommen. Und so wird jeder Mensch sterben. Der Körper und die Seele werden auseinandergerissen. Das nennen wir Tod. Aber doch wird jeder Mensch ewig fortbestehen. Die Seele lebt weiter. Und eines Tages kommt die Stunde, so heißt es in Johannes 5, ab Vers 28, in der alle, die in den Gräbern sind, seine Stimme hören und hervorkommen werden. Die das Gute getan haben zur Auferstehung des Lebens, die aber das Böse verübt haben zur Auferstehung des Gerichts. Und weil Menschen nun mal von Gott als Wesen mit Leib und Seele erdacht sind, wird auch diese Auferstehung Leib und Seele wieder zusammenführen. Jeder wird auferweckt werden und ewig leben. Das ist ein Thema des Johannesevangeliums. Wir alle werden ewig leben, ewig fortbestehen. Aber das ewige Leben, das ist nicht die Zukunft, die uns alle erwartet. Und in diesem Sinne sind die Worte von Jesus in Kapitel 6 zu verstehen. Ich lese ein paar Verse aus dem weiteren Verlauf des Kapitels. Vers 39. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern es auferwecke am letzten Tag. Das ist die besondere Auferweckung, ja? Nicht das, die, das Fortbestehen. Vers 40, gleich als Erklärung hinterher. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 44. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Vers 54. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Das ist eine zukünftige Auferstehung. Das Ende der Weltzeit. Nicht einfach die Auferstehung, die jeden von uns Menschen erwartet, sondern eine Auferweckung, bei der völlig offenbar werden wird, wer die Seinen sind, Kinder Gottes. Das ewige Leben der Gläubigen wird dann völlig offenbar durch diese Auferweckung mit einem herrlichen Auferstehungsleib, mit einem neuen Körper. Das ist ein Trost, den Jesus in Johannes 6 gibt. Es gibt zukünftiges, ewiges Leben. Auch wenn das Leben hier zu Ende geht. Aber mehr noch als das Zukünftige stellt Johannes uns das Gegenwärtige vor Augen. Das haben die Verse, die wir gerade gelesen haben, ja schon gezeigt. Vers 40, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Vers 54, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat ewiges Leben. In Kapitel 5 erklärt Jesus es so: Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Die ganze Menschheit ist im Zustand des Todes, seit Adam und Eva von Gott getrennt. Aber Jesus sagt, es gibt Leute, die haben das ewige Leben, weil sie jetzt schon vom Tod ins Leben übergegangen sind. Sie wurden vom Beet des Todes ins Beet des Lebens umgepflanzt. Worin besteht das Leben? Der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, haben wir eben gelesen. Oder wie Johannes es in Kapitel 3 ausdrückt, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben, wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Ihr Lieben, das eigentliche Problem ist nicht, dass wir Gesundheit oder Sicherheit nicht haben, dass unsere Arbeit nicht immer gelingt, dass unsere Familien nicht so heile sind oder dass die nächste Generation von Respekt und Gehorsam nichts versteht. Nicht einmal, dass es Kriege gibt, ist unser eigentliches Problem. Das sind nur Symptome davon, dass die Verbindung mit unserem Schöpfer zerbrochen ist. Unser eigentliches Problem ist, dass die Menschen verdientermaßen die Verurteilung Gottes erwarten, weil sie nicht dafür leben, wofür er sie erschaffen hat. Uns alle erwartet ewige Verdammnis, ewiges Fortbestehen ohne Hoffnung, wenn man das nicht in Verbindung mit Gottleben konsequent weiterverfolgt. Das ewige Leben nicht zu haben, heißt also, unter Gottes Zorn zu stehen, heißt, ins Gericht Gottes zu kommen und verdammt zu werden. Und genau das Gegenteil davon ist das ewige Leben. Nicht mehr unter dem Zorn Gottes zu stehen, nicht mehr ins Gericht zu kommen, sondern Zugang zur Gemeinschaft mit Gott zu haben. Für diese Gemeinschaft wurden wir geschaffen. Siehe Adam und Eva, die einen freien Zugang zu Gott hatten, die in Verbindung mit ihm lebten. Diese Gemeinschaft mit Gott ist der Sinn unseres Lebens. So steht es in Johannes 17, Vers 3. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Dies ist das Leben, das sie dich erkennen. Erkennen, so wie die Bibel das Wort benutzt, wenn Adam Eva erkannte. Oder so wie ein Mann seine Frau erkennt. Ja, das heißt innigste Gemeinschaft mit Gott. Mit dem Dreiein Gott. Wer Zugang zu dieser Gemeinschaft mit Gott hat, wer mit Gott verbunden ist, der hat das ewige Leben. Und Jesus sagt, dass wir den Zugang zu Gott nur durch ihn wiedergewinnen können. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Diesen Vers kennen wir aus Johannes 14, Vers 6. Und es geht direkt weiter. Wenn ihr mich erkannt habt, werdet ihr auch meinen Vater erkennen. Jesus bringt uns zu Gott, weil er ein neuer Adam ist. Er ist ins Fleisch gekommen, hat einen menschlichen Körper angenommen. Ohne irdischen Vater ist er ganz Gott und ganz Mensch. Jesus bringt uns zu Gott, weil er der bessere Adam ist. Er lässt sich nicht vom Teufel verführen. Sondern er, der das Böse nicht kannte, wurde für uns zur Sünde gemacht, obwohl er der Einzige war, der den Baum des Lebens verdient hätte, ist er für uns an den Baum des Todes gegangen und trug unser Gericht. Dort am Kreuz gilt, was ein Lied so schön poetisch ausdrückt, ein neuer Baum des Lebens wächst auf an diesem Ort. Weil er, der unvergängliche Gott, sich in der Person Christi mit einer menschlichen Natur vereint hat, konnte er tragen, was alle Menschen verdienen. Er starb, damit wir leben. Jesus bringt uns zu Gott, indem er Teil der vergänglichen Welt wird, um uns zu Mitbürgern der himmlischen Welt zu machen. Wer zu Jesus gehört, ist jetzt schon vom Tod ins Leben übergegangen. Wer zu Jesus gehört, ist mit Gott verbunden und hat jetzt schon Zugang zur Gemeinschaft mit Gott. Der Zorn Gottes ruht nicht mehr auf ihm, weil Jesus ihn getragen hat. Wir kommen jetzt nicht mehr ins Gericht, weil Jesus unsere Verdammnis auf sich nahm. Wer zu Jesus gehört, der hat schon jetzt das ewige Leben. Wer Jesus erkennt, der erkennt den dreieinen Gott. Und ihr Lieben, das ist nicht von irgendwo hergeholt. Hier in Johannes 6 heißt es, dass er den Vater offenbar macht. Vers 46. Und in Vers 51 sagt er, dass er das lebensspendende Brot ist, das vom Himmel herabgekommen ist. Und in demselben Vers heißt es, dass es sein Fleisch ist, das er für das Leben der Welt gibt. Er musste Menschheit für uns annehmen und sein in seiner Menschheit für uns sterben. Und Johannes zeigt uns in Kapitel 6 auch, dass das ewige Leben wirklich darin besteht, dass die Verbindung zu Gott durch Jesus wiederhergestellt ist. Das ewige Leben besteht darin, Jesus zu haben und dadurch Zugang zu Gott. Warum sonst haben wir vorhin bei der Sturmstillung ein Detail bei Johannes gelesen, was in den anderen Evangelien nicht so berichtet wird? Vers 20 und dann Vers 21. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es. Ja, das klingt an die Worte, die Gott zu Mose am Dornbusch gesagt hat. Ich bin es. Also Jesus sagt, ich bin Gott. Fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und sogleich war das Boot an Land, wohin sie fuhren. Sie wollten ihn ins Boot nehmen. Sie wollten ihn. Anders als die Menge, die Heilung wollte, die das Brot wollte. Die Jünger wollten ihn. Und sogleich waren sie am Ziel. Das Boot war an Land. Jesus zu haben, das ist das Ziel. Und Jesus kannst du schon jetzt haben. Darum kannst du das ewige Leben schon jetzt haben. Aber, und das ist unsere nächste Frage, wie komme ich zum ewigen Leben? Eigentlich ist diese Frage nicht ganz richtig gestellt. Es heißt eher, wie kommt das ewige Leben zu mir? Ja, es ist ein Geschenk Gottes. Der Heilige Geist schenkt das Leben in der Wiedergeburt, wie Jesus in Johannes 3 erklärt. Der Vater zieht die Seinen, wie ihr heute Nachmittag in Kapitel 6 vom Johannesevangelium des Öfteren lesen werdet. Aber doch gibt es eine Sache, die notwendig ist, damit wir das ewige Leben bekommen. Die offene, leere Hand des Glaubens. Oder, um im Bild zu bleiben, der offene, leere Mund des Glaubens. Hört noch einmal auf ein paar Verse aus dem Johannesevangelium. 6, Vers 35. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Es ist der Glaube, der kommende Glaube, der nötig ist. 6, Vers 40. Denn dies ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Oder am Ende vom Johannesevangelium, Kapitel 20, ab Vers 30. Auch viele andere Zeichen nun tat Jesus vor den Jüngern, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese Zeichen aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben Leben habt in seinem Namen. Also, glaube, dass Jesus der Christus ist. Glaube, dass der Sohn Gottes menschliche Natur angenommen hat, um im Fleisch stellvertretend für die Seinen zu sterben. Vertraue, dass er genug für dich ist. Vertraue auf ihn, nicht auf das, was er gibt. Brot, Heilung. Vertraue nicht einmal auf das ewige Leben, was er dir gibt. Was bringt dir abstraktes ewiges Leben ohne Jesus? Ewiges Leben hast du nur in der Verbindung mit Jesus. Glaube, dass du in Jesus alles findest, was du brauchst. Dann hast du das ewige Leben. Glaube ist wie der innere Mund des Menschen, durch den die geistliche Speise aufgenommen werden kann. Glaube ist ein Vertrauen, dass Jesus die Speise ist, die satt machen kann. Und wenn du, wie ich, fest davon überzeugt bist, dass nur Jesus die Speise ist, die dich satt machen kann, dann hast du das ewige Leben. Gott hat dich erneuert, er hat dich wiedergeboren, er hat dir den Geschmackssinn für die Vortrefflichkeit Christi gegeben. Er hat dir Leben gegeben und er wird auch dafür sorgen, dass du die nötige lebenserhaltende Nahrung erhältst. Es ist, und damit kommen wir zu den beiden anderen Fragen, wie bei einem Botschafter, der für sein Heimatland in der Fremde arbeitet. Sein Geld, seine Versorgung kommt aus dem Heimatland. Seine Sicherheit ist durch das Heimatland sichergestellt. Und wenn er stirbt, wird er in sein Heimatland geholt. Sein Lebensbrot von diesem Botschafter, das kommt aus der Heimat. Himmelsbürger brauchen himmlische Nahrung. Paulus erklärt das in Philipper 3. Wenn ihr mögt, könnt ihr da kurz mit hinblättern. Philipper 3 ab Vers 17. Seid miteinander meine Nachahmer, Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie Feinde des Kreuzes Christi sind. Nämlich so, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch und ihre Ehre liegt in ihrer Schande. Sie sinnen auf das Irdische. Kommt uns bekannt vor, ne? Vom Anfang des Kapitels. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten, der unseren Leib der Nichtigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, sich auch alle Dinge untertan zu machen. Was ist das für ein Wandel als Himmelsbürger, von dem Paulus hier redet? Es ist ein Wandel im Geist, ein Wandel im neuen Leben, das wir durch die Wiedergeburt des Heiligen Geistes haben. Geistlich gesinnt sein aber ist Leben und Frieden, sagt Paulus in Römer 8, Vers 6. Und in den Versen, die direkt danach folgen, erklärt er, ihr habt das Leben durch den Geist bekommen. Also lebt nun auch das neue Leben aus der Kraft des Geistes. Wandelt nun gemäß dem Geist. Und das heißt mindestens, ernährt euch von geistlicher statt von irdischer Speise. Oder wie Jesus sagt, wirkt für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben. Johannes 6, Vers 27. Es wäre doch absurd, wenn der Botschafter in der Fremde noch einer Brotarbeit nachgehen würde, weil er nicht so richtig auf die Versorgung aus seiner Heimat vertraut. Er ist ein Repräsentant seiner Heimat. Er soll seine Heimat im besten Sinne vertreten. Und wenn er kein Vertrauen auf die Versorgung aus der Heimat hat, dann würde das ein ziemlich schlechtes Licht auf seine Heimat werfen. Himmelsbürger brauchen himmlische Nahrung. Wie oft werfen wir ein schlechtes Licht auf das Ansehen unseres himmlischen Vaters? Wir murren wie die Israeliten in der Wüste. Das Brot gefällt uns nicht. Bibellesen ist bei Weitem nicht so spannend wie TikTok-Videos. Training in der Gemeinde bringt meistens nicht so viel Adrenalin und gutes Aussehen wie Training im Fitnessstudio. Für welche irdische Speise wirkst du? Womit fütterst du dich? Ich muss meine E-Mails abrufen, weil ich so wichtig bin. Oder es mir einreden muss. Ich muss noch ein YouTube-Video sehen, weil es so viel Interessantes zu lernen gibt. Ich kann die neuesten Klatsch- und Tratsch-Nachrichten nicht verpassen. Ich verzichte auf dieses oder jenes Essen, weil ich so gut aussehen will. Meine Kinder müssen unbedingt ein Musikinstrument lernen, weil sie sonst nur halbe Menschen sind. Komplimente fühlen sich gut an, ohne Frage, daran ist nichts Verwerfliches. Aber hast du schon mal etwas getan, nur um ein Kompliment zu bekommen? Das mache ich immer wieder, obwohl es mich von anderen Dingen abhält. Überleg mal, welche Handlungen haben sich bildlich gesprochen in deinen Alltagsspeiseplan eingeschlichen? Das mache ich immer wieder, obwohl es mich eigentlich von anderen Dingen abhält. Ich wollte schon immer. Überleg mal, was nimmst du so wichtig, dass du traurig wärst, wenn du es nicht hättest oder nicht erreichen könntest? Oder für die, die mitten im Leben stehen, wofür gibst du dein Geld aus? Jesaja 55, Abvers 2. Warum wiegt ihr Geld ab für das, was kein Brot ist? Und euren Arbeitslohn für das, was nicht sättigt? Hört doch auf mich, so sollt ihr Gutes essen. Und eure Seelen sollen sich laben an fetter Speise. Neigt eure Ohren und kommt her zu mir. Hört, so wird eure Seele leben. Himmelsbürger brauchen himmlische Nahrung. Und doch jagen wir so oft irgendwelchen Dingen auf dieser Erde nach, weil wir denken, sie würden unseren Hunger stillen. Ich zumindest. Wenn wir erkannt und geglaubt haben, dass Jesus der Messias ist, dann sollten wir auch danach leben. Wer einmal echte Nutella gegessen hat, der wird Nuspli nicht mehr mögen. Aber wir laufen lieber zu dreckigen Zisternen als zum Brunnen des lebendigen Wassers. Als Himmelsbürger brauchen wir himmlische Nahrung. Und Himmelsbürger brauchen himmlische Nahrung, weil sie eben als Botschafter des Himmels in der Fremde leben und in der Fremde das Leben ganz schön herausfordernd ist. Nur himmlische Nahrung gibt überirdische Kraft. Also zwei Antworten auf diese beiden Fragen, die unten sind. Welche Speise sollen wir uns bemühen und wie lebe ich das ewige Leben? Das ist schon die nächste Folie. Die beiden Antworten auf diese beiden Fragen sind: Himmelsbürger brauchen himmlische Nahrung, denn nur himmlische Nahrung gibt überirdische Kraft. Wir sind Himmelsbürger, weil wir vom Leben, wieder falsch rum, weil wir vom Tod zum Leben übergegangen sind. Wir sind noch Teil dieser Weltzeit, aber wir haben unsere Heimat in der neuen Ewigkeitswelt. Und als Himmelsbürger bekommen wir mehr als genug Nahrung aus der Heimat. Aber wir müssen uns auch von dieser Nahrung ernähren. Denn in der Fremde braucht es überirdische Kraft. Und die kann nur diese himmlische Nahrung geben. Also, was ist diese himmlische Nahrung? Jesus erklärt es in Johannes 6. Und jetzt lesen wir mal einen kleinen Abschnitt nochmal aus Johannes 6. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch mit in das Kapitel hineinnehme. Ab Vers 47. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Dies aber ist das Brot, das aus dem Himmel herabkommt, damit man davon isst und nicht stirbt. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herabgekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch für das Leben der Welt. Jesus ist die himmlische Nahrung, die überirdische Kraft gibt. Und ganz praktisch, wie soll ich mich jetzt von Jesus ernähren? Suche sein Wort. Mach es zur guten Gewohnheit. Kennt ihr das, wenn ihr morgens früh aufstehen müsst, zum Beispiel, weil ihr den Urlaubsflieger ganz früh gebucht habt? Da kann man kaum essen, weil man so aus dem Rhythmus raus ist. Also ich kriege da keinen Happen runter. Mach das Bibellesen zur guten, regelmäßigen Gewohnheit in deinem Tagesrhythmus. Denn der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Und Jesus erklärt, dass die ganze Bibel, alle Schrift über ihn redet, christliche Speise ist. Meistens essen wir lieber so in kleinen Häppchen verteilt über den Tag. Manchmal essen wir auch ein Festmahl. Manche von uns sind auch Wiederkäuer, besonders die Mütter. Sie lesen einen Bibelabschnitt und dann kauen sie die ganze Woche darauf rum, weil sie keine Chance mehr haben, den wieder weiterzulesen. Der Alltag ist einfach so anspruchsvoll. Aber sie ernähren sich von dem, was sie gelesen haben und kauen die ganze Zeit darauf rum. Hauptsache, wir ernähren uns von Gottes Wort und wir lassen uns durch jede Bibelstelle zu Jesus führen. Um dich von Jesus zu ernähren, musst du in der Woche Zeiträume schaffen für das, was ihm wichtig ist. Such zum Beispiel auch die Gemeinschaft mit anderen Christen. Mindestens jeden Sonntag, besser häufiger. Rede immer wieder darüber, wer Jesus ist, was er für dich getan hat. Und hör zu, wenn andere erzählen, wie Jesus sie versorgt. Das Brot ist sein Fleisch für das Leben der Welt. Vers 51, ne? Denk nach über seine Menschlichkeit, dass er ein mitfühlender Hohepriester ist, dass er Mitleid mit deiner Schwachheit hat, dass er als Arzt gerne deine Seele heilt, dass er Mensch geworden ist, um uns eines Tages so einen herrlichen Auferstehungsleib zu geben, wie er ihn jetzt schon hat, ohne Leid, ohne Schmerz, ohne Krankheit. Das Brot ist vom Himmel herabgekommen. Vers 50. Denke über Jesu Göttlichkeit nach. Als wahrer Gott verschafft er dir Zugang zum Vater. Die Annahme und Liebe bei Gott, die Sicherheit, dass alle Dinge dir zum Besten dienen werden. Weil alles in seiner Hand ist und er Gott ist. Wenn du Jesus hast, dann hast du das ewige Leben. Niemand kann es dir nehmen. Was sollte dich von Jesu Liebe trennen? Nichts. Und wenn du nah bei ihm bist, musst du sogar alles dafür sorgen, dass das ewige Leben, was du jetzt schon hast, noch deutlicher hervortritt. Durch jedes Leid wirst du auf die zukünftige Herrlichkeit vorbereitet. In dem Unfrieden der Welt darfst du dich davon ernähren, dass Jesus jetzt bei dir ist und dass er eines Tages sein Friedensreich bringen wird. Du bist jetzt schon Teil von diesem zukünftigen Reich und du wartest darauf, dass es vollständig sichtbar wird, dass die Knospe endlich aufplatzt. Besser als das Manna, das jeden Tag vom Himmel kam, ist die Gnade Gottes, die jeden Morgen neu ist. Für jede Herausforderung des Lebens ist Jesus genug Nahrung oder ist in Jesus genug Nahrung zu finden. Ich kann das gar nicht alles ausbuchstabieren, aber genau dafür gibt es ja die Gemeinde. Die Predigt, Sonntag für Sonntag. Die Worte der Glaubensgeschwister unter der Woche, die dir helfen zu verstehen, wie Jesus in jeder Herausforderung genug Nahrung für dich ist und bereit hat. Das Miterleben davon, wie Jesus andere durchträgt. Lasst uns einander helfen, uns von Jesus zu ernähren. Besonders dann, wenn einer seine Hand kaum zum Mund führen kann. Wenn jemand glaubt, aber das Leben ganz stark an ihm herumzerrt, dann sollten wir ihm Gottes Wort von Jesus in kleinen Häppchen füttern. Du hast einen Bibelvers entdeckt, der dein Herz ernährt hat, dann gib ihn doch an eine andere Person weiter. So einfach kann es sein. Ich komme zum Schluss. Es ist anders als bei der Göttin Aurora aus der griechischen Mythologie, die sich für ihren menschlichen Geliebten Titonus ewiges Leben wünschte, aber leider eine Sache übersehen hat, nämlich sich auch noch ewige Jugend für ihn zu wünschen. Blödes Missgeschick führte nicht so richtig zu einem erfüllten Leben zwischen Göttin und Geliebten. Unser Retter hat uns nicht irgendein ewiges Fortbestehen geschenkt, was bei Titonus übrigens daran endete, dass er irgendwie zu so einer Zikade oder Heuschrecke geworden ist, als Mitleidshandlung. Sei es drum. Also unser Retter hat uns nicht irgendein ewiges Fortbestehen geschenkt, sondern ewiges Leben in der Gemeinschaft mit Jesus. Jesus kam nicht, um unser Leben auf der Erde aufzupeppen. Im Gegenteil, solange wir noch in der Fremde leben, verfällt der äußere Mensch und der innere wird Tag für Tag durch die himmlische Speise erneuert. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird auch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn das, was sichtbar ist, ist zeitlich, aber das Unsichtbare, das ist ewig. Das Kapitel 6 des Johannesevangeliums ist ein Wort Jesu, das uns ernährt. Er hat in diesem Kapitel für uns Worte des ewigen Lebens, wie Petrus am Ende vom Kapitel sagt. Und sein Wort lehrt uns, wie er ist. Wer den Sohn erkannt hat, hat Gemeinschaft mit dem Vater. Ich hoffe, dass ihr ein bisschen was von diesem Brot des Lebens geschmeckt habt, dass ihr ein bisschen vorbereitet worden seid, heute Nachmittag euch mit dem Kapitel 6 aus dem Johannesevangelium etwas mehr auseinanderzusetzen und dadurch ernährt werdet. Und dass die Gemeinschaft mit Jesus, darum bete ich, euch, jedem Einzelnen und der Gemeinde, immer mehr zur Speise wird, durch die ihr das ewige Leben, was ihr jetzt schon habt, leben könnt, in guten wie in schlechten Tagen. Zur Ehre unseres himmlischen Lebensbrotes. Amen.